Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Startup Pitches. Ich spreche heute mit Lars von Greengineers. Hi Lars.
Hi, grüß euch.
Schön, dass du da bist. Ich würde sagen, du beginnst sofort mit dem Elevator Pitch. Du hast ab jetzt 30 Sekunden Zeit, eure Idee vorzustellen.
Ja, super gerne. Die Greengineers sind ein neutraler Berater für nachhaltige Bauoptimierung. Vom Einfamilienhaus bis zur Quartiersentwicklung entwickeln wir Konzepte aus den Themengebieten Technologie, dazu zählen dann Heizleistungen, Stromversorgung, also Energiemanagement, Energieoptimierungen über Photovoltaikanlagen, über Biologien, dazu gehören dann die Begrünungen, das CO2-Management, vertikale Begrünungen, Dachbegrünungen, lauter innovative Produkte, die was mit Pflanzen zu tun haben. Und zu guter Letzt, das dritte Themengebiet, sind die Materialien. Und da ist ganz besonders wichtig, mit welchen Materialien wird gebaut und mit welchen Materialien kann man gewissermaßen CO2 einsparen. Das heißt, wir Greengineers erzeugen Konzepte, die diese einzelnen Themengebiete vereinen, weil es gibt für jedes einzelne Themengebiet gibt's Experten, aber wir vereinen das Wissen der Experten, um dem Bauherrn aufzuzeigen, wo entstehen Synergieeffekte, wo entstehen Emergenzen, um verständlich aufzuzeigen, welche Nachhaltigkeit kann meine Immobilie oder kann mein Immobilienprojekt.
So wie ich das verstanden habe, seid ihr also eine Art Berater, die das Wohnen nachhaltig gestalten wollt.
Richtig. Unsere grobe Vision ist es eben, dass wir gesagt haben, Anfang 2019, wo wir uns gegründet haben, haben wir die ganz große Vision gehabt, die Städte mehr zu begrünen. Das war die Grundidee, das Thema Begrünen, weil wir gesehen haben, so wie wir jetzt in den Städten leben, ist das Ganze nicht mehr besonders lebenswert. Es wird immer wärmer, es gibt den sogenannten Heat Island Effekt, Städte heizen sich auf, die Natur schwindet aus der Stadt und wir haben entdeckt oder wir haben immer mehr gemerkt, die Natur im Einklang mit der Technologie und dem Menschen, also dem Nutzer der Immobilie, ist sehr, sehr wichtig zusammenzubringen. Für das Wohlbefinden der Menschen, für die Gesundheit der Menschen, also für die Gesundheit der klassisch im allgemeinen Sinne, aber halt auch ganz besonders für diese Punkte auch wie Leistungsfähigkeit oder das Stadtbild im Ganzen. Und über dieses Thema Begrünung sind wir dann darauf gekommen, dass es viel wichtiger ist, bei großen Immobilienprojekten, aber auch bei Einfamilienhäusern, die einzelnen Gewerke zu verbinden, um eben das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich anzugehen.
Und mit wem arbeitet ihr da so zusammen?
Also ganz klassischerweise ist es so, kann man gar nicht sagen, wir haben einen Kunden. Klar, der Bauherr an sich ist meistens dann unser direkter Kunde, aber für uns ist viel wichtiger, wer uns ins Spiel bringt. Das kann beim Einfamilienhaus quasi der Häuslebauer, wie man auf Neudeutsch sagt, sozusagen auch schön sagt, sein. Es kann aber auch sein, dass der Architekt selber uns ins Spiel bringt, weil er merkt, er ist zwar kreativ und baut gerne an sein oder gestaltet die Immobilie, aber er hat nicht die Zeit dazu zu schauen, was es Innovatives auf dem Markt gibt. Und dann kann es sein, dass uns ein Architekt ins Spiel bringt, der dann sagt, okay, jetzt gelten die Greengineers als innovativer Gedankengeber oder sozusagen ein Tech-Scout. Also wir schauen, welche Heizmöglichkeiten gibt es, welche Solarmöglichkeiten gibt es und, und. Und dann kann es aber auch sein, dass es Projektentwicklungsbüros sind oder klassische Büros, Ingenieurbüros, die etwas größere Bauprojekte haben, wo sie merken, das hat eine gewisse politische Präsenz, das hat eine gewisse Präsenz in der Gesellschaft und dann müssen sie was mit diesem Projekt Nachhaltiges tun. Und dann merken sie, dass die Greengineers auch an der Stelle da mitwirken können, weil die Konzepte von uns, die helfen denen zu verstehen, was ihr Projekt Nachhaltiges kann und wo sie was Nachhaltiges bewirken können mit dem Projekt.
Jetzt hast du schon mehrfach die Greengineers erwähnt. Kannst du mal euer Team vorstellen und auch dich selbst? Seit wann gibt es euch und wie seid ihr aufgestellt?
Genau. Also die Greengineers, wir sind momentan noch ein kleines Team. Wir sind momentan, das Kernteam ist zu dritt. Das sind der Michael Schmidt, das ist quasi der Mitgründer. Das ist der Clemens Baretzky. Der Clemens ist unser Zahlengenie, den brauchen wir für alle Berechnungen und für graue Energie und für Heizlasten und. Da ist er einfach der Profi, der berechnet alles.
Gut, dass es den gibt.
Genau, richtig. Und der Michael Schmidt und ich, also ich bin der Lars, wir sind quasi die, die das, das Thema so vorantreiben, dass wir quasi so der Netzwerkknotenpunkt in unserem eigenen Unternehmen sind, was wir auch nach außen darstellen. Der Netzwerkknotenpunkt ist quasi unsere Hauptaufgabe. Wir vernetzen uns. Wir sind den ganzen Tag am Suchen, welche Unternehmen gibt es. Wir fahren von Unternehmen zu Unternehmen, schauen uns die Technologien an, reden mit den Bauherren, versuchen die quasi die ganze Zeit Akquise zu betreiben, weil wir noch ein sehr, sehr kleines Startup sind. Also der Michael und ich sind quasi, kann man sich so vorstellen, den ganzen Tag unterwegs und schauen uns Projekte an, schauen uns Bauherren an oder reden mit Bauherren, schauen uns Unternehmen an, was können wir mit den Unternehmen machen, wo gibt es wieder was, was unser Portfolio an der richtigen Stelle erweitert, dass wir eben ein Portfolio bieten können in den Konzepten, die sehr, sehr stimmig sind, wo wirklich möglichst viele Technologien vorkommen, die man perfekt miteinander verbinden kann, um die Komplexität aus dem Thema rauszunehmen.
Woher habt ihr das ganze Wissen, das man dafür braucht?
Also grundsätzlich ist es so, man muss, glaube ich, im Leben immer wissen, was man nicht weiß. Ja. Und das ist schon mal sehr, sehr gut, wenn man weiß, was man nicht weiß, weil dann weiß man, was man weiß. Mhm. Und das, was man nicht weiß, wäre nur ganz gut, wenn man weiß, wer es weiß. Das war jetzt sehr, sehr viel Wissen. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir momentan tun. Wir haben letztes Jahr gegründet und haben uns sehr stark in die Expertise reingearbeitet. Da war sehr, sehr viel Begrünung dabei bei der Expertise, haben aber dann schnell gemerkt, dieses Ganzheitliche ist wichtig und haben uns deswegen versucht, flächendeckend reinzuarbeiten. Mhm. Jetzt haben wir aber gemerkt, bei so einem Projekt ist das Spannendste, wenn man die einzelnen Gewerke dann für Detailfragen wirklich da tief nachbohrt und dann versucht, auch Nachteile herauszufinden. Weil der Kunde möchte im Konzept wissen, was dieses Produkt kann und was es nicht kann. Weil wenn ich ein Produkt verkaufen wollen würde, dann erzähle ich nur das Positive und vielleicht noch eine negative Sache, die eigentlich was Positives ist. Mhm. Jetzt bohren wir aber so tief nach und reden gleichzeitig mit anderen Gewerken auch über andere Gewerke, dass wir wissen, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile. Und das können wir ins Konzept reinbringen und dann haben wir ein Wissen, was viel, viel größer ist, wie das von Wissen von uns selber, quasi als Person. Und das ist das Wichtige, im Konzept kommt ein Wissen zusammen, was aus einzelnen Gewerken sozusagen in der Tiefe kommt, aber dann im Großen und Ganzen ein sehr, sehr großes Wissen darstellt. Und das ist unsere Kernkompetenz.
Umfassen eure Projekte eigentlich auch Elektromobilitätslösungen?
Genau, und das Spannende ist ja, ich glaube, wir haben viel zu wenig Zeit, um alle einzelnen Bereiche einzugehen. Aber das Schöne ist, ja, Elektromobilität gehört ein bisschen zu uns, zu dem Thema Ladeinfrastruktur. Dieses Thema Ladeinfrastruktur finden wir deswegen sehr, sehr spannend bei uns im Portfolio, weil wir immer wieder auf Menschen zukommen, die was mit Elektromobilität zu tun haben, aber beim Autohändler zum Beispiel nicht richtig beraten werden können, weil Autohändler meistens da an ihre Grenzen stoßen, wo diese Bindestelle oder wo diese Schnittstelle zwischen Automobilhändler ist und Immobilie, also quasi das, was der Nutzer eigentlich wissen will. Wie komme ich nach Hause und steck's an? Das heißt, bei uns in Konzepten enthalten, wenn der Bauherr das möchte, wenn er sagt, ich habe Elektromobilität, dann bringen wir ein stimmiges Konzept mit rein, wo wir mit Produkten arbeiten, zum Beispiel die gesamte Elektronik des Hauses regeln, wo man dann auch zum Beispiel eine Photovoltaikanlage effizient mit einem E-Auto verbinden könnte. Was wir aber jetzt auch spannenderweise bei Quartiersentwicklungen mitplanen, ist neben der Auto-Elektromobilität auch die Fahrrad-Elektromobilität mit reinzunehmen, weil auch da wird in Zukunft mehr und mehr kommen. Die E-Bikes sind mittlerweile der Kassenschlager überhaupt für alle Fahrradproduzenten,
sage ich mal. Ja, ich habe auch schon überlegt, umzusteigen. Weil der Fahrradweg zur Arbeit so weit ist.
Ja, und da ist es auch spannend zu schauen, wo kann man im Haus, wenn man ein Fahrradkeller hat, zum Beispiel auch dafür Ladesäulen aufbauen. Das heißt, auch da gehen wir wieder ganzheitlich das Thema an. Ladeinfrastruktur gehört für uns immer ganzheitlich betrachtet, weil man schauen muss, in Zukunft wird noch mehr passieren.
Okay. Hast du irgendein Beispielprojekt, von dem du mal so grundsätzlich erzählen kannst, was ihr da umgesetzt habt, damit man sich vorstellen kann, wie euer Endkonzept aussehen könnte?
Ja, also es ist so, wir haben jetzt quasi, wir stecken gerade mittendrin in einer Quartiersplanung, wo es um ein neues Wohnviertel geht. Und bei diesem Wohnviertel wurden wir beauftragt, dass wir ganz visionär gedacht erstmal zeigen können, was könnte man überhaupt mit reinbringen. Und da wird das komplette Portfolio von uns abgedeckt und dann reden wir wirklich von der Fassadenbegrünung, dann reden wir von der Dachbegrünung, dann reden wir aber auch von so einem Thema, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, ist dieses Thema City oder also besser gesagt Indoor Gardening, also dass man quasi ein eigenes Gewächshaus hat oder dieses Vertical Farming, wo man vor Ort in einem Quartier seinen eigenen Salat anpflanzen kann, seine eigenen, ja, ich sag jetzt mal Früchte oder wie auch immer, anpflanzen kann, die dann quasi ohne CO2 entstehen zu lassen, vor Ort wachsen und man kann sie quasi zu Fuß abholen. Ein Thema davon. Dann geht es halt darüber auch hinaus, wenn man sagt, man hat mehrere Gebäude, dann redet man meistens von Nahwärmenetzen. In der großen Stadt wie München gibt es ein sogenanntes Fernwärmenetz, da ist dann die Energie genutzt von dem, ja, von wo auch immer die Energie jetzt herkommt, das ist ganz egal bei dem Thema, da kommt quasi einfach die Energie ins Haus und dann wird sie nur noch verteilt.
Ja.
Spannend ist aber, wenn man ein kleines Quartier anschaut und möchte dieses Quartier mit Heizwerten versorgen. Und dann redet man ja meistens von Lösungen, die sehr energieeffizient sein müssen. Weil dann hat man wieder eine hohe Effizienz, spart sich viel Platz, dass man nicht in jedem einzelnen Haus ein ja, ich sag jetzt mal, eine Heizung aufbauen muss, sondern man baut eine zentrale Heizung auf und erschafft so ein Nahwärmenetz. Also eine zentrale Heizung, die versorgt die ganzen Häuser. Und so funktioniert das auch zum Beispiel mit dem Strom. Wenn man sagt, man hat ein Quartier, dann wird an mehreren Stellen kann es sein, dass man Strom produziert, wie zum Beispiel Photovoltaik oder auch mit gewissen Heizungen produziert man nicht nur Wärme, sondern gleichzeitig Strom. Und dann braucht man wieder energieeffiziente, intelligente Systeme, die das Ganze vernetzen, um das System energieeffizient hinzubekommen. Weil der erste Punkt bei der Nachhaltigkeit ist immer zu sagen, Effizienz, weil man dann einspart.
Ja.
Alles, was man nicht produzieren muss, ist schon mal nachhaltiger wie das, was man übermäßig dimensional produziert, sage ich mal.
Was ich jetzt so erfahren habe von eurer Vision oder von euren Konzepten, ist, dass ziemlich viel auch in das Stadtbild quasi eingegriffen wird. Also wenn man sich jetzt eine Stadt wie München vorstellt, da gibt es ja viele Regularien, wie die Stadt aufgebaut sein sollte. Habt ihr da irgendwelche Probleme schon gehabt, dass es irgendwelche Gesetze gibt, die eine bestimmte Art des Bauens verbietet, und habt ihr da das irgendwie überwunden?
Also das Thema Stadtbild ist ein schöner Punkt, weil wir finden, das Stadtbild gehört an manchen Fassaden geändert. Also so eine klassische Betonfassade, die gibt einem nicht viel zurück.
Ja.
Die hat weder Ästhetik, noch hat sie klimatische besondere Bedingungen. Eher nachteilig, weil die sich im Sommer zum Beispiel auf 70 Grad oder mehr erwärmt.
Ja.
Deswegen reden wir ja gern von dieser vorgehängten Fassadenbegrünung, die man mit den Pflanzen sogar so bestücken kann, dass man ganze Bilder erzeugen könnte. Mhm. Das heißt, die Stadt von morgen, unsere Vision ist es, mehr Fassadenbegrünung zu vermarkten. Und da komme ich dann auch zu diesem Punkt, da gibt es Regulatorien, die das momentan zum Beispiel in München sehr, sehr schwer machen.
Okay, ja.
Ist auch in anderen Städten so, die vorgehängte Fassadenbegrünung gehört momentan zur Bausubstanz der Immobilie. Das heißt, wenn ich neu baue, dann muss ich von der Grundstücksgrenze mit der Fassadenbegrünung auch ein Stück quasi wieder rein, weil die zur Gebäudesubstanz gehört. Das heißt, wenn ein
Du müsstest ja, ein quasi Bauherr, dein Haus kleiner bauen.
Genau, ein Bauherr verliert dann vielleicht pro, ja, ich sag jetzt mal, an der Fassade direkt 15 Zentimeter.
Ja.
Und das ist übers Gebäude verteilt eventuell 50 Quadratmeter. Und wenn wir von den Münchner Mietpreisen reden, dann weiß jeder, was da erstmal sozusagen an Vorteilen oder Nachteilen hinten wieder runterfällt.
Ja.
Und dann können wir sagen, okay, das ist ein Thema, das müssen wir angehen. Und wir gehen es zum Beispiel in dem Falle an, indem wir sagen, wir reden hier mit der Politik. Wir waren beim Oberbürgermeister Dieter Reiter hier in München, haben mit ihm da über das Thema gesprochen. Vor der Bürgermeisterwahl ist jetzt erstmal alles wieder auf Eis gelegt.
Ja.
Nach der Bürgermeisterwahl gehen wir dieses Thema nochmal explizit an und hoffen dann und geben unser Bestes, dass wir das zum Beispiel als erstes wirklich mal umsetzen können, dass eine vorgehängte Fassadenbegrünung auch für den Bauherrn finanzielle Anreize deutlich erleichtert
werden, sagen wir es mal so. Ist die Nachfrage sehr groß nach nachhaltigem Bauen? Also insbesondere von Leuten, die vielleicht nicht so viel Geld ausgeben möchten? Für so ein Hausprojekt, das ist ja schon auch sehr teuer, so grundsätzlich. Und dann kommt ihr noch dazu?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also man muss wirklich eingrenzen. Unsere Kunde, also unser klassischer Kunde, ist jemand, der muss bereit sein, einen gewissen Mehrwert zu bezahlen. Der muss aber auch meistens was mit der Immobilie danach zu tun haben. Also wenn wir jetzt vom Einfamilienhausbauer reden, also vom Häuslebauer wieder gesprochen, dann wissen wir, okay, der wohnt danach drin. Ihm obliegt es sehr, dass die Immobilie danach das Wohlbefinden gesteigert ist, dass er eventuell eine hohe Autarkiegrad hat, weil er für sich das sagt, das ist was Geniales, wenn ich mich selber versorgen kann mit meinem eigenen Strom. Und. Oder bei großen Quartiersentwicklungen zum Beispiel der Bauherr oder das Baubüro sagt, der Projektentwickler, dieses Immobilienprojekt, das wird danach etwas Besonderes sein. Das sind so Faktoren, die spielen uns natürlich gut in die Karten, weil wir dann sagen können, wir erzeugen einen gewissen Alleinstellungsmerkmal für die Immobilie. Jetzt gibt es aber auch die Bauherren, die sagen, okay, wie kann ich mir denn was einsparen, und mit diesem Thema Energieeffizienz oder das Thema Nachhaltigkeit hilft auch manchmal schon, was einzusparen.
Okay.
Gerade das Thema langfristige Lebenszyklusbetrachtung der Immobilie, dann sind nachhaltige Aspekte manchmal sogar günstiger, wie ganz herkömmliche Technologien, die nach 20 Jahren wieder raus müssen oder kernsaniert werden müssen, weil die Qualität nicht stimmt. Und nachhaltig kann auch sein, Qualität auf den Lebenszyklus der Immobilie betrachtet gesehen, ist es dann so, dass sie sich sogar finanziell mehr lohnen meistens.
Okay. So habe ich das noch gar nicht betrachtet und das finde ich eigentlich total schön. Wonach seid ihr momentan auf der Suche als Green Engineers?
Als Green Engineers sind wir auch nach zwei Sachen auf der Suche, natürlich immer auf spannende Projekte. Also wir stehen auch manchmal vor Projekten, wo wir dann sagen, wow, also wenn diese Immobilie, wenn wir da irgendwas tun können, damit diese Immobilie oder das Immobilienprojekt nachhaltig wird, dann liegt es uns sehr stark am Herzen. Das ist sowieso das Thema. Vision von uns muss vorangetrieben werden. Deswegen gehen wir jedes Immobilienprojekt natürlich mit einer Motivation an. Aber es gibt Projekte, da stehen wir einfach davor und sagen uns, wow, wenn wir da was machen können, das wäre wirklich top, weil da kann man sehr, sehr viel machen. Und auf der anderen Seite, weil ich das jetzt auch noch sagen wollte, wir sind die Green Engineers, wir sind auf zwei Sachen nach der Suche. Das heißt, einmal schöne Bauprojekte und auf der anderen Seite natürlich nach interessantem, motiviertem Personal. Mhm. Weil wir sind ein Startup, wir wachsen und die Bauprojekte, die uns jetzt gerade, ich sag jetzt mal so, bei uns in den Startlöchern stehen, da müssen wir vom Team her wachsen.
Wie sehen eigentlich jetzt eure nächsten Schritte aus?
Also unsere nächsten Schritte sind, wir versuchen hinterherzukommen mit den ganzen großen Projekten, die jetzt vor uns stehen. Und wir werden natürlich jetzt auch mit der Aufgabe wachsen, Personal aufzunehmen. Ab März gibt es bei uns Werkstudenten und einen Praktikanten. Und dann ab August vielleicht auch festes Personal. Das heißt, das sind so die großen nächsten Schritte, mit denen wir wachsen dürfen.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war super schön, mit dir gesprochen zu haben.
Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und es hat mir auch großen Spaß mit dir gemacht.
Super. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.